Ja, willkommen liebe Zuhörerinnen und Zuhörer bei einer neuen Folge der Freiwilligen Filmkontrolle, dem Film- und Serien-Podcast von Rolling Stone. Heute gibt es den Kampf der Titanen, denn wir besprechen nämlich Wielanders Lieblingsfilm von Quentin Tarantino, Jackie Brown. Mehr oder weniger Kampf der Titanen, denn ich finde den Film nämlich auch gut, aber ich wollte es mal ein bisschen anders ansagen jetzt. Wir fangen mal an mit der Musik von Bobby Womack, Across 110th Street. Ja, Arne, dieser Film mit dem Vorspann, ne? Ich habe so ein Triumvirat oder so eine Trilogie der für mich besten Filmvorspänner aller Zeiten. Dazu gehört natürlich der Title Crawl von Star Wars mit der Musik von John Williams, aber auch George Gershwins Rhapsody aus Manhattan von Woody Allen, der dir sicherlich auch zusagen wird. Und der drittbeste, finde ich, ist tatsächlich zu diesem Film, nämlich Bobby Womack, Across 110th Street. Erstaunlicherweise auch ein Lied, das man, ich glaube, das ist bei Tarantinos Werken einmalig, dass man sowohl am Anfang als auch am Ende hört. Ich finde nicht, dass es sein bester Film ist, das wirst du gleich sagen, warum es sein bester Film ist, aber es ist definitiv sein bester Song-Soundtrack.
Ja, allemal, das ist sogar einer der besten Songs. Natürlich gibt es Pulp Fiction, aber Jackie Brown ist fast noch besser. Oder ich finde, es ist noch besser. Ist denn ein eigentlich in sich geschlossener Soundtrack der Soul Music. Dieser Song von Bobby Womack war vorher nicht sehr berühmt, wie auch die Delphonics nicht mehr sehr bekannt waren, zu schweigen von den Brothers Jackson, die hier mit einem triumphalen Song von 1977, Strawberry Letter, ich glaube 23, enthalten sind. Und wie ich beim Wiedersehen des Films merkte, jetzt da ich Winterbergs Rausch gesehen habe, ist genau dieser Song, Strawberry Letter, in der Rausch, in der Szene, da die Männer sich betrinken, während sie ganz laut eine Schallplatte hören. Das ist genau der Song von den Brothers Jackson. Und diese Szene dauert bei Winterberg ungefähr 5 Minuten. Es ist also mindestens also eine Hommage an Jackie Brown und an Quentin Tarantino, aber auch an die Brothers Jackson natürlich, die in den 70er Jahren verhältnismäßig erfolgreich waren in den USA. Und die man aber seit Anfang der 80er Jahre nicht mehr gehört hatte. Also es ist auch eine große Leistung Tarantinos, dass er sie und die Delphonics und Bobby Womack und einige andere wieder bekannt gemacht hat mit diesem Soundtrack. Robert Forster kauft sich ja eine Kassette, nämlich Delphonics. Von den Delphonics, ja, die er dann im Autoradio hört, als er verliebt ist in Jackie Brown, und das ist sozusagen die Musik der Jackie Brown, weil sie ihn zu sich eingeladen hat und ihn fragt, ob er Musik hören will. Sprechen sie über ihre Plattensammlung, sie sagt, ich habe so viele Platten. Und er fragt, haben sie denn die CD-Revolution nicht mitgemacht? Da sagt er, naja, neues Zeug kaufe ich gar nicht so viel, aber sie hat natürlich die Delphonics und ganz viel Soul Music.
Bleiben wir noch mal kurz bei der Musik. Es gibt Momente, das hatte mich bei Pulp Fiction so ein bisschen gestört. Vielleicht können wir mal kurz mal einspielen. Inside My Love von Minnie Riperton. Das Lied wird für mich verschenkt. Das wird immer so nebenbei in so einer Bar eingespielt. Das sind dann natürlich die Momente, bei denen man bei Tarantino sagen kann, er will nicht so offenkundig mit Musik erzählen, als er das in anderen Momenten macht, also dass Jackie in den Knast muss, nachdem Michael Keaton sie verknastet, wie heißt der Song noch? Long Time Woman, glaube ich, eingespielt, was sozusagen so ein erzählerisches Beistück ist.
99 Years,
ja.
Ist sehr grell.
Genau. Ja, und das ist Inside My Love ist ein bisschen verschenkt, finde ich. Das hat man bei Pulp Fiction, bei Let's Stay Together von Al Green auch. Das ist eigentlich neben Miserlou und Jungle Boogie wahrscheinlich der drittwichtigste Song des Pulp Fiction Soundtracks, der aber bei Pulp Fiction nur in dieser Bar, auch wieder hier in der Bar gebracht wird, in der sich sondern Bruce Willis und John Travolta zum ersten Mal im Konflikt gegenüberstehen. Und da sich so ein bisschen anmachen, der wird im Hintergrund der Song so ein bisschen mit eingespielt, auch als Marcellus Wallace noch halt diese Regel erklärt, warum Butch sich K.O. schlagen lassen soll. oder zumindest zu tun, das passt nicht so ganz zu dem Song Let's Stay Together. Da finde ich das ein bisschen überfrachtet, überhaupt auf diesen Song zurückgreifen zu müssen. Aber dann gibt es Momente wie der, der mich musikalisch am meisten geflasht hat bei Jackie. Das ist nämlich der natürlich als Natural High von Bloodstone eingespielt wird. Können wir vielleicht auch kurz noch machen. Und Forster, es ist eine, also er hat ja sowieso die Oscar-Nominierung gekriegt und es ist ja auch toll, dass er ihn ausgegraben hat, aber dieser, das ist so ein Song für die Liebe auf den ersten Blick, auch wenn das ein bisschen wie ein Sinnspruch klingt, es ist im Moment so und Robert Forster sieht in dem Moment auch verliebt aus, ohne dabei eine Miene zu verziehen. Das ist ja eine ganz große schauspielerische Leistung und wird dann ja auch schnell unterbrochen, die Szene, als Jackie dann eher so stöhnt ins Auto steigt, weil sie so kaputt ist von dem Knast.
Also das ist die Szene, da er sie zu Hause besucht oder da sie sich in einer Bar treffen?
Nein, er holt sie aus dem Knast ab. Er ist ja der, der Kautionsmensch, der steht draußen, sie kommt aus dem Knast raus, läuft im Halbdunkel auf ihn zu und dann wird halt Natural High eingespielt und man sieht ihm einfach an diesem Blick an, obwohl er überhaupt kein Mienenspiel hat, dass es komplett um ihn geschehen ist.
Naja, weil die Musik, also die geht durch das Dunkel wie eine Erscheinung und sie wird für ihn langsam sichtbar, indem sie geht mit gesenktem Kopf sogar, weil sie gar nicht damit rechnet, dass jemand auf sie wartet. Und er sieht sie gehen, auf sich zukommen und schon an der Silhouette und der Art, wie sie geht, merkt er, dass diese Frau sein Leben verändern wird.
Reden wir mal so ein bisschen über die Sachen, die zum ersten Mal bei ihm vorkamen, die zum letzten Mal bei ihm vorkamen. Der Film danach entstand ja seine längste Pause von 6 Jahren bis zu Kill Bill Volume 1. Und man sich gefragt hat, worin der Weg des Tarantino nach Jackie Brown bestehen würde, weil dieser Film ja alle überrascht hat, weil er eben nicht so hastig erzählt ist wie Pulp Fiction, sondern sozusagen ja ein Film über das Älterwerden ist. Hier muss man sich auch mal fragen, ob es jemals einen Regisseur gegeben hat, er war damals 34, gab es jemals einen, der in dem Alter einen Film gedreht hat, über mit 40er oder Anfang 50er der Beste ist. Das war ja auch völlig unerwartet von ihm. Ich nenne das auch an seinen letzten Nicht-Kulissen-Film, gerade die Fantasy- und Comic-Elemente haben ab Kill Bill ja bis heute eigentlich auch zugenommen. Also Sachen, also Filme, in denen auch irreale Geschichten passieren, wie bei Kill Bill in diese Schneelandschaften einzusteigen oder bei Inglourious Basterds, als Hitler erschossen wird und solche Sachen. Das ist sein letzter realistischer Film. Oder wie du sagen würdest, es war praktisch kein B-Movie mehr, ne? So wie er später
wieder. Ja, es ist ein vollkommen naturalistischer Film, der an natürlichen Sets spielt, der aber sehr, sehr raffiniert gebaut ist. Also auf verschiedenen Ebenen. Man kann den Film noch so oft sehen. Es gibt immer wieder ein Element, dass man nicht so vollkommen versteht. Ne? Also es ist enorm schwierig, die Struktur, also den eigentlichen Betrug oder den eigentlichen Schwindel, die Charade hier überhaupt zu verstehen. Und es gibt ja Teile, die von Sam Jackson nicht verstanden werden, die von De Niro sowieso nicht verstanden werden, die von Surfer Girl nicht verstanden werden, die von Sharonda nicht verstanden werden. Und ob Pam Grier, ob Jackie Brown alles versteht, weiß man auch nicht so genau. Und Robert Forster ist sozusagen der Einzige, der mit dem Wissen, das er hat, das alles zusammensetzen kann. Und es gibt da immer wieder überraschende Begegnungen in der Mall, der größten Mall der Welt, in Innenmall. Es gibt Sam Jackson, Robert Forster, der aus dem Kino kommt. Und Jackson hatte gerade mit Jackie Brown gesprochen. Jetzt sieht er also, dass Robert Forster durch diese Mall geht und sagt, Scheiße, was macht denn der Banner hier? Na? Und tatsächlich ruft Pam Grier dann Forster und ist überrascht und die beiden sitzen dann, ich glaube, zum zweiten Mal zusammen in dieser Cafeteria, die ein zentraler Schauplatz ist, so wie später diese Damenkleidungsabteilung mit den Umkleidekabinen, das Parkdeck, die Wohnung von Jackie Brown und natürlich dieses einzigartige Bail Bond Büro Robert Forsters mit der Toilette, wo er sich die Hände nicht wäscht.
Vielleicht reden wir mal über die Schauspieler mal. Also man sagt ja über Pam Grier, dass sie als Foxy Brown in den 70ern sozusagen das erste Girl with a Gun gewesen ist. Diesen Status hat sie inzwischen in den Geschichtsbüchern, die erste echte Actionheldin, bevor dann halt Ende der 70er halt weiße Frauen wie Sigourney Weaver in Alien sozusagen die Action-Heroine dann irgendwie wurden. Tarantino hat sie nicht wirklich entdeckt, wiederentdeckt für den Film, sondern sie hat ein Jahr zuvor schon in Escape from L.A., also der Klapperschlangen-Fortsetzung von John Carpenter mitgemacht. Der war so ein bisschen vor ihr dran. Aber prinzipiell ist es doch ein Film, der, wie ich finde, die letzte wirkliche Gelegenheit Tarantinos war, Leute tatsächlich wieder auszugraben und in Hauptrollen zu besetzen. Also Robert Forster, den er, glaube ich, Anfang der 80er in einem Film gesehen hat, den ich nicht kenne. Aber ich muss bei Robert Forster immer daran denken, dass er im Schwarzen Loch die Hauptrolle gemacht hatte 1979 als Raumschiffkapitän. Und dann vor allen Dingen extrem überzeugend als palästinensischer Schnurrbart-Terrorist in Delta Force mit Chuck Norris. Mhm. Da war Robert Forster wirklich furchteinflößend. Das ist so die Referenzrolle, an die ich immer denken muss.
Na, aber er kommt eigentlich aus den 70er Jahren
und
aus
dem Fernsehen. Genau, aber ich wollte nur sagen, da hat er in der Hauptrolle wieder jemanden mal ausgegraben und das hatte Tarantino danach nicht mehr wirklich nötig. Also gerade wenn du die letzten Filme anguckst, sind nur noch mit A-Listern besetzt. Immer DiCaprio, immer Jamie Foxx, immer Brad Pitt. Mir fehlt das so ein bisschen, dass er die Risiken, so wie er es auch mit Travolta auch getan hat, der wirklich völlig weg vom Fenster war, as cold as they could get. Und selbst den hat er wieder ausgegraben. Und das war sozusagen Jackie Brown die letzte Gelegenheit, alte, frische Gesichter zu nehmen. Und da werden wir uns, glaube ich, nicht einig drüber sein, deshalb gefällt mir auch das Casting De Niros nicht. Ich hatte bei De Niro den Eindruck, den hat er genommen, weil er ihn haben konnte. Ich will gar nicht sagen, dass De Niro die Rolle schlecht gemacht hat, aber sie war nicht herausfordernd genug für ihn.
Ja, aber dass er eine so dumpfe Figur, eine praktisch gesichtsgelähmte Gestalt spielt, einen ganz dumpfen Knacki, den Sam Jackson im Gefängnis kennengelernt hat und der sich hier also wunderbare Dialoge gar nicht liefert, sondern ausgeliefert ist erstens Bridget Fonda. Gegen Surfer Girl kommt er nicht an, allerdings gibt es ein sexuelles Geplänkel. Und er ist dann später, ich glaube auch, immer Sam Jackson ausgeliefert, dem er nicht gewachsen ist und gegen den er nicht anreden kann. Ne? Und Jackson stellt ihn ja sogar zur Rede, weil er ahnt, ja, er hat die beiden allein gelassen, also De Niro und Surfer Girl. Und tatsächlich kommt es genau zu dem, was er geahnt hat. Und es kommt auch zu dem Versuch, die beiden Ärsche, wie Jackson es formuliert, gegeneinander auszuspielen, nämlich den nicht so schlauen Arsch De Niros gegen den von Sam Jackson, der ja beschlagen ist, der raffiniert ist und nicht beschlagen, sondern verschlagen. Und von dem Bridget Fonda sagt, naja, so richtig helle ist er ja nicht. Ne? Und so also mit den Schusswaffen, beim Lesen bewegt er die Lippen und macht ihn also schlecht und sagt auch vor, von Schusswaffen hat er ungefähr so viel Ahnung wie ich. Das ist nur das Zeug, das er nachplappert, das er irgendwo gelesen hat. Eigentlich kennt er sich mit Waffen gar nicht aus. Also das ist wunderbar. Aber zurück zu De Niro, denn er hat keine große Rolle, er hat aber eine spektakuläre Rolle, denn er schießt ja auf dem Parkplatz in Wut mit zwei Schüssen Bridget Fonda, muss es später beiläufig in dem VW-Bus Samuel Jackson gestehen und Samuel Jackson erschießt ihn. Ne? Also das war vor allem 1997 eine ganz ungewöhnliche Rolle für De Niro, weil sie den Film überhaupt nicht trägt, das ist eine richtige Nebenrolle. Und der Schnauzbart ist spektakulär, der ist ja toll.
Da empfiehlt es sich auch, aber wer den Film öfter gesehen hat, weiß es sowieso, den Film unbedingt im Original zu sehen, denn da gibt es einen wichtigen Hinweis während des Konflikts im Auto. De Niro sagt im Original, I shot her. Ja. Und das kann natürlich beides bedeuten. Ja. Deswegen fragt er Samuel Jackson auch nach. Deswegen fragt er, was meinst du denn mit I shot her? Ja. Ne? Und das wurde natürlich im Deutschen
erschießen
so, genau, ist etwas anderes, schießen oder erschießen, im Englischen ist ja ein großer Unterschied, ob man tot ist oder weiterleben kann. Und Das haben die in der deutschen Synchro versucht so zu lösen, indem De Niro das halt einfach murmelt und nuschelt. Ne? Ich hab sie erschossen. Ne? Und dann wird das sozusagen auf ein akustisches Missverständnis hingedeutet und nicht die Doppeldeutung.
Naja, und Jackson in der Synchronfassung, die ich jetzt wieder gesehen habe, fragt Jackson noch einmal explizit, ist sie tot? Genau. Du meinst, sie ist tot? Das gibt's doch nicht.
Ja.
Warum? Ja, du weißt ja, wie sie ist. Sie hat mich geärgert, weil ich den Parkplatz nicht gefunden habe.
Aber das ist eine Sache, da hat mir das für De Niro leid getan, für die Figur, denn mal faktisch betrachtet, seine Figur, der hat nicht so viel falsch gemacht. Er ist zwar nicht der Hellste und er hat nicht aufgepasst.
So argumentiert er auch in dem VW-Bus.
Ja, aber ich stimme dem so ein bisschen zu. Also Samuel Jackson, also die Figur des Ordell, neigt halt dazu, sehr schnell einen Entschluss zu fassen. Auch hier ein hervorragender Zoom, weil bevor er Samuel Jackson erschießt, lehnt er den Kopf so auf der Armlehne seines Sitzes auf. Dann fährt die Kamera ran, hebt den Kopf und sagt, es war Jackie Brown. Und das ist halt wie für einen Trailer gemacht einfach. Ihr Name wird genannt und sie ist halt die Clevere. Du hast recht, mal ist er schlau, mal nicht. Er ist wahrscheinlich eher gerissen als schlau. Er lässt sich ja auch von Jackie die Waffe abnehmen oder sie übertümpeln im Dunkeln. Aber er macht auch ein paar Sachen, die mich wirklich begeistert haben. Ich finde ihn eigentlich auch besser als den Jules in, oder Julius, ich weiß es gerade nicht, Jules in Pulp Fiction. Ich finde, dass er besser aussieht. Ich finde den Klamottenstil mit den Blousonjacken sehr gut und diesem orientalischen Bärtchen unten. Ne? Das ist irgendwie eine gute... Die Kombi, die gefällt mir an ihm. Vielleicht ist er sogar der letzte Mann, der in Blousons auch gut aussieht. Das kann man ja auch mal sagen. Und er macht ja diesen mit, er macht diesen extrem guten Auftritt mit dem Plan mit Chris Tucker. Ne? Im Grunde genommen hätte er ihn einfach, Tür aufmachen, erschießen, bums. Ja. Aber er gönnt sich den Luxus auch für uns Zuschauer natürlich, ihn nochmal an der Nase herumzuführen, ihn zu betrügen und ihm dann wegzuführen. Das ist alles sehr, sehr umständlich.
Er muss von der Siedlung natürlich wegfahren.
Ja, aber der geht ja nur um die Ecke. Der biegt
ja schon auf den Hinterhof. Nicht weit, aber das ist so eine Art Park-Schrottplatz. Ne?
Ja, und macht das dann auch. Ja, aber das ist wirklich, also wirklich eine tolle
Szene. Die Musik Szene. Geht dann auch gleich wieder an, nachdem der Kofferraum... Die Klappe wieder zugefallen ist.
Ja, ich finde nur generell auch nochmal kurz, um die Figuren nochmal vielleicht auch abzuschließen, Michael Keaton, aus dem werde ich auch nicht so richtig schlau. Also für mich ist er auch so ein bisschen so ein Fremdkörper, auch wie jemand, der unbedingt mitmachen wollte und der so ein bisschen überagiert, aber doch sehr, sehr hektisch sich dargelt. So nach dem Motto, hey, ich spiele in einem Tarantino-Film mit und jetzt will ich mal was zeigen. Das war auch ein bisschen gewagt, weil er eigentlich nach Batman Returns dann eigentlich eher weg war vom Fenster.
Ja, aber er nutzt diese Gelegenheit, diesen sehr dynamischen, tatsächlich übermotivierten Polizisten zu spielen, der die ganze Zeit Kaugummi kaut. Das zum Beispiel ist eine künstlerische Entscheidung, dass er die ganze Zeit Kaugummi kaut, weil er frisch sein will. Und dann auch durchaus frisch für Frauen wie Pam Grier, die ihm ja gefällt. Und zwischen den beiden ist Sympathie. Und sie fragt ihn ja natürlich dann nach dem Geld, wenn das Geld zählt, ob er mal in Versuchung geraten ist, ob er etwas nehmen würde. Aber wir wissen schon durch die Erzählung von Robert Forster, dass Keaton nicht ein Polizist ist, der korrupt ist, dass er kein Geld nimmt und dass er kein schmutziger Polizist ist. Ne? Und genau das bestätigt Keaton. Er sagt dann schließlich, na, das würde meiner Abteilung aber gar nicht gefallen. So, die Abteilung steht über allem und der Chorgeist ist wichtiger. Und er kommt gar nicht auf die Idee, auch nur $50,000 nehmen zu können. Und Pam Grier fragt natürlich Forster, ob er bei 500.000 nicht schwach würde und deutet schon an, dass sie sich das teilen könnten. Und Forster weicht zuerst aus und dann sagt, naja gut, aber um auf die Frage zurückzukommen, könnte ich mir schon vorstellen. Ne?
Ich frage mich, weil Er taucht ja, also Keatons Figur taucht ja in Get Shorty nochmal auf in derselben Rolle, weil das offen Emma Leonard ist. Mhm. Ich muss es gestehen, ich habe Rum Punch, auf den der Film beruht, Jackie Brown, gar nicht gelesen. Mhm. Ich habe noch nie was von Emma Leonard gelesen. Ich weiß ja, ob du dich mit dem auskennst. Sind die Dialoge von Tarantino abgewandelt? Weil man sagt ja, dass Emma Leonard der König der Gang-Dialoge gewesen ist. Ähnelt sich da viel? Und ich frage mich auf die ganze Zeit, ist das erste und bis heute einzige Mal, dass Tarantino ein fremdes Buch auch verfilmt? Warum ja, er das gemacht hat? War das eine Unsicherheit, weil ich wusste, wie er von Pulp Fiction Abstand gewinnen sollte?
Naja, ich glaube, dass er Rum Punch eben sehr gemocht hat und die Chancen gesehen hat. Ich kann die Frage mit den Dialogen nicht beantworten. Man weiß das von Elmore Leonard. Ich habe zu Hause ein abgegriffenes Taschenbuch. Da hieß das Buch aber schon nicht mehr Rum Punch, sondern einfach Jackie Brown und Pam Grier ist auf dem Titelblatt, also auf dem Umschlag zu sehen. Das ist dann sozusagen das Buch zum Film. Und es wurde dann in Jackie Brown umbenannt, nachdem Tarantino den Film gedreht hatte, ne? In der deutschen Übersetzung. Ich glaube, bei Heine ist das Taschenbuch erschienen. Aber das weiß ich nicht. Ich hatte immer vor, es noch zu lesen. Nun habe ich aber, da ich erst gestern den Film nochmal gesehen habe, konnte ich das Buch nicht lesen. Habe aber gesehen, dass es bei mir schon an prominenter Stelle im Regal steht, weil ich noch immer vorhabe zu lesen.
Ich frage mich immer, wenn man so Momente sieht, wie mit den Maschinengewehr-Girls, die sozusagen alle ihre AK-47 hochhalten. Ich musste so ein bisschen an Once Upon a Time in Hollywood denken, wo ja auch immer so in auf fiktive Serien und Filme noch hingewiesen wird, wie viele dieser Schnipsel oder wie viele dieser Ideen doch auch auf Ideen basieren, die Tarantino gerne gedreht hätte, aber einfach nicht die Zeit hat. Ne? Also so ein Maschinengewehr-Film mit Frauen in Bikinis, die rumschießen, ob das sozusagen eine fiktive oder eine Idee ist, eines Formats, das in Serie hätte gehen können. Oder wie viel Zeit da wohl benötigt, um sich sowas auszudenken. Ne? Denn es taucht ja immer nur kurz auf, bei Hollywood ja auch. Ne?
Ja, Chicks with Guns, also ja. Das wirkt so, als könnte es auf Video tatsächlich so ein Material geben oder bei so einem Verkaufskanal. Ein bisschen steil natürlich, ein bisschen steil und ein bisschen zu sehr Trash. Ne? Aber man glaubt das ja beinahe, dass das so ein Verkaufskanal ist oder dass es so Videokassetten gibt, bei denen eine halbe Stunde oder 45 Minuten Waffen präsentiert werden, die eben von Frauen im Bikini abgefeuert werden. Man wundert sich nicht darüber, dass Samuel Jackson sich das anschaut, lange Vorträge hält, mit dem völlig desinteressierten Robert De Niro neben sich sitzen, nur um anzugeben. Ne? Und Surfer Girl kennt das ja alles schon. Die lümmelt sich auf dem Sofa, dann klingelt das Telefon, dann sagt, ja, willst du nicht rangehen? Ist sowieso für dich. Und dann gibt er ja einen bedrohlichen Blick, dann geht sie hin, nimmt den Hörer ab und legt ihn sofort zur Seite. Und sagt, ist für dich. Und dann muss er doch, es ist natürlich auch für ihn. Ne? Und so verbringen sie die Nachmittage und sie raucht Pot und er trinkt, glaube ich, immer Wodka mit Orangensaft, das Screwdriver. Ne? Also auch in der Bar und bei Jackie Brown in der Wohnung fragt er auch sofort, ob Wodka im Kühlschrank ist und ob auch Orangensaft da ist.
Ja, warum eigentlich, das ist eine Sache, die mir erst jetzt aufgefallen ist beim Film, Jackie lügt ja auch, ne, und sagt, Ray, er hat eine Kanone, damit Keaton reinkommt und und Ordell sofort erschießt. Ja. Warum lügt sie? Also warum, klar, er hat eine Knarre, aber er hat die nicht gezogen. Ja. Warum will sie, dass er auf jeden Fall stirbt, anstatt dass er festgenommen wird?
Das ist die einzige Lösung. Würde ihm niemals entkommen.
Okay.
Nicht dauerhaft. Und auch Forster würde ihm nicht entkommen. Forster hätte den Ärger. Sie verlässt ja das Land. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt weiß ich noch nicht, dass Forster nicht mitkommt, aber sie ahnt es wahrscheinlich. Forster kommt ja tatsächlich nicht mit. Der hätte dann natürlich immer den Ärger mit Jackson, ne? Also der hätte ihn dann selbst erschießen müssen.
Ja.
Ja, und so macht es Keaton und das macht ihm nichts aus. Oder er merkt es ja gar nicht.
Ja. Kommen wir mal zu meiner liebsten Szene aus einem Tarantino-Film überhaupt. Es ist nicht mein liebster Film von ihm, aber es ist, finde ich, die schönste Szene, nämlich die als De Niro. Ich will nicht sagen, dass er sein Glück entgleiten sieht, weil er sagt, also sie sagt jetzt ihm, ich schicke dir eine Postkarte, ne? Was ja auch viel dramatischer ist in dem Jahr 1997 für das Internet, wo man sie nicht auf Facebook connecten kann mit den beiden oder sonst wie, sondern wo man sich wirklich für immer verabschiedet. Sie sagt, ich schicke dir eine Postkarte und De Niro nimmt den Hörer dann nochmal runter und dann gibt es diese wunderschöne Einstellung, als der Song, also Across 110th Street schon eingespielt wird, Forster sich umdreht und aus dem Bild ins Verschwommene weggeht und sich dann die Hände und dann sein Gesicht in den Händen vergräbt, als das Lied anfängt. Ich habe es im Kino gesehen und konnte das gar nicht fassen, wie gut das war. Also diese Idee, es so zu filmen, das Verschwommene da zu etablieren, die damit auch die Konfusion, die in Forster halt herrscht, zu zeigen und ihn vielleicht auch als Menschen darzustellen, der weiß, dass er vielleicht gerade den größten Fehler überhaupt gemacht hat.
Ja, das glaube ich nicht. Das hat er sich schon überlegt. Man kann das nicht ergründen. Ne? Man hofft es für die beiden und Jackie Brown ist ja dazu bereit. Man weiß nicht genau, warum er das tut, aber er ist doch sehr entschieden. Ne? Und danach kommt das allerletzte Bild, nämlich Jackie Brown, die frontal im Auto, wenn sie anfängt zu singen und die Lippen bewegt. Das finde ich das allerschönste Schlussbild. Es ist allerdings einem anderen Schlussbild entlehnt, nämlich Jean-Pierre Melville, Une Flic, Alain Delon am Steuer. Das ist genau diese Einstellung.
Du machst mir alles kaputt gerade. Weil Warum? Ich den Film nicht kenne, ich dachte, das ist ein Original.
Ja, aber schau ihn dir an. Der Chef 1972, Alain Delon, die Szene ist noch viel länger. Das ist auch frontal, Delon am Steuer und es passiert nichts mehr. Der sitzt nur am Steuer, so endet der Film. Bei Melville ist es länger und bei Tarantino bricht es ja dann abrupt ab, ne? Und Fade to Black. Das wird, aber vorher sieht man noch, wie sie zu dem Song singt. Ne? Also lautlos singt.
Ich frage mich die ganze Zeit, warum diese lange Pause ist, von 6 Jahren danach als Startfahren bis zu Kill Bill und warum er beschlossen hat, dann diesen Film zu machen. Also es wäre ja auch anzunehmen gewesen, dass er im ernsteren, also es ist ja einer seiner ernsteren Filme, Jackie Brown, dass er da bleibt, anstatt den comicartigen Kung-Fu-Film zu machen. Er hat sich dahingehend auch nie erklärt. Ne? Er hat danach wieder den Eigenstoff entwickelt, auch sehr voluminös, deswegen auch Volume 1 und 2. Für mich war das sehr überraschend, 2003.
Ja, natürlich. Aber der wollte sich natürlich nicht wiederholen. Und in der Weise mit so einem so raffiniert gebauten Dialogfilm wollte er natürlich nicht weitermachen. Vor allem hat er mit den Dialogen ja alles erreicht in dem Film. Und er zelebriert dann ja in Kill Bill die Dialoge anders, ne? Also um nochmal den Carradine zu nennen, während der das Sandwich schneidet und das erklärt mit dem Superman im Unterschied zu anderen Superhelden, ne? Also das sind richtig ausgestellte Kunststücke an Dialogen. Das ist bei Jackie Brown an keiner Stelle. Ja, da redet prahlerisch zwar Samuel L. Jackson, aber er auch vollkommen realistisch in dem Slang, in seinem Idiom. Sharonda redet in ihrem Idiom, Bridget Fonda redet in ihrem Idiom, Robert Forster, ne? Und jede Figur ist absolut glaubwürdig in der Sprache, in der Körperlichkeit. Ne?
Es gibt diesen Versuch des High Concept nicht, ne? Also immer, dass alles überhöht wird und hinter jedem halt eine tiefere, wie bei Superman und Carradine oder wie beim Silver Surfer und Crimson Tide, dass der mal in Bezug zu einer ausgedachten Welt halt irgendwie hergestellt wird.
Ja, also das sind schon Show-Dialoge. Ich finde, dass Tarantino überhaupt nur einmal es gelungen ist, keine Show-Dialoge zu schreiben, ob das Elmer Leonard geschuldet ist. Es ist jedenfalls die eigentlich geniale Leistung im Unterschied zu den doch angeberischen Filmen, die auch immer, also Jackie Brown ist auch natürlich ein sehr langer, ausführlicher Film, aber dieses Zerdehnte, was man dann bei Hateful Eight hat, und dieses Zelebrieren, dieses ganze bramsige, großmannsüchtige, das ist nicht in Jackie Brown.
Kommen wir mal vielleicht zur Schlussbewertung des Films. Und wir müssen danach, weil wir das bei From Dusk Till Dawn vergessen haben, alle bisherigen Tarantino-Filme noch in ein Ranking bringen.
Das haben wir doch gemacht, oder?
Nee, bei From Dusk Till Dawn hatten wir das vergessen. Also ich gebe Jackie Brown 4,5.
5, 5, 5, 5, 5.
Gut, also 25. Jetzt ranken wir nochmal alle von schlecht bis gut.
Ja.
Du kannst dich auch an meinen orientieren, falls du die gerade nicht parat hast.
Ungefähr.
Ja,
ungefähr.
Der schlechteste ist Natural Born Killers.
Ja, 2.
Drehbuch. Genau.
Anderthalb.
Ja. Dann kommt bei mir True Romance.
Ja, 2.
Dann, jetzt werden wir wahrscheinlich divergieren, dann kommt bei mir schon Reservoir Dogs.
Dann kommt bei 3.
Ja, aber bei dir kommt wahrscheinlich als drittschlechtester From Dusk Till Dawn, ne?
Ja, sicher.
Ja. Dann kommt bei mir From Dusk Till Dawn.
Und dann bei habe ich, glaube ich, gesagt, anders.
Also gesagt, ja.
Glaube ich, oder zwei.
Zweitbeste Jackie Brown.
Ja.
Bei dir Pulp Fiction, sicherlich. Ja. Und bei mir ist der beste Pulp Fiction.
Ja.
Und bei dir Jackie.
So ist es.
Ja.
Fünf.
Gut. Dann war es das für heute. Kill Bill besprechen wir in zwei Sendungen. Sind ja zwei verschiedene Filme auch. Ich freue mich da schon tierisch drauf. Bis bald.
Ja, danke.